Bei manchen läuft's, bei manchen läuft's durch. Dieses Phänomen kennen leider viele von uns. Aber nur die wenigsten sprechen darüber. Denn ungeplante Stopps auf dem Dixi oder noch viel schlimmer im Wald sind nicht gerade die angenehmsten Gesprächsthemen unter Sportlern. Wir ändern das heute und thematisieren dabei die wichtigsten Magen-Darm-Probleme beim Laufen und was du dagegen unternehmen kannst.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast, der Podcast, wenn es ums Laufen, Schwimmen und Radfahren geht. Diese Folge wird dir präsentiert vom Mission Triathlon Racing Team, der Triathlon-Community, die dich im Sport voranbringt. Denn im Team bekommst du eine strukturierte Trainingsplanung auf 4 Niveaus, die wir dir über unseren Partner Training Peaks zur Verfügung stellen. Für die spezielle Wettkampfvorbereitung stehen dir zusätzlich zahlreiche weitere Pläne zur Verfügung, die du ganz individuell nutzen kannst.
Darüber hinaus bekommst du als Teammitglied aber auch Zugang zu monatlichen Webinaren und einer ständig wachsenden Wissensdatenbank rund um alle Aspekte des Triathlons. Aber damit nicht genug. Du kannst dich exklusiv im Teambereich mit anderen Mitgliedern austauschen und zum gemeinsamen Training verabreden. Und das Beste, mit dem Code MTP-Rabatt bekommst du als Podcast-Hörerin oder Hörer den ersten Monat gratis. Schau doch gleich mal rein. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns gleich im Racing-Team. So, jetzt geht's wirklich ans Eingemachte. Das ist tatsächlich eins der letzten Themen auf unserem Zettel, das ihr uns genannt hattet im Zusammenhang mit Ernährung. Also, es gab ein paar Leute, die sich zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, ja, was mache ich denn? Ich habe so einen starken Stuhldrang zum Beispiel beim Laufen oder ich habe immer wieder Verdauungsprobleme. Was kann man da machen? Und ja, das ist tatsächlich recht verbreitet. Im Deutschen wird darüber meines Erachtens gar nicht so viel gesprochen, aber im Englischen findet man immer wieder was zum Thema Runner's Stomach und Runner's Gut und wie das alles heißt. Für mich klingt das so ein bisschen wie Läuferknie und Tennisarm und Schwimmerschulter. Da gehört dann eben auch der Läufermagen dazu. Oder was denkst du, Schorsch?
Ja, ganz vieles. Es ist tatsächlich so, wie du sagst, das ist so ein Thema, null Smalltalk, Ambitionen. Man kann eigentlich, du kannst zu niemandem gehen und sagen, ach, heute beim Laufen musste ich wieder in den Wald und hatte keine Taschentücher dabei. So. Nichtläufer verstehen wahrscheinlich gar nicht, worum es geht. Gerade Leute, die länger laufen und auch quasi gerne Trail laufen, wissen wahrscheinlich sofort, was los ist. Mir war das bewusst, dass es diese Problematik gibt. Und es ist jetzt nicht nur so, dass Magen-Darm-Probleme da immer dazu führen, dass man Durchfall bekommt. Es kann auch ganz andere Auswirkungen haben. Da kommen wir im Verlauf auch nochmal drauf. Aber mir war bis zur Recherche gar nicht so bewusst, wie riesig dieses Problem ist. Und auch tatsächlich, wie viele Auswirkungen es haben kann, wenn der Magen-Darm-Trakt das eigentlich nicht mag, dass wir primär tatsächlich laufen gehen. Es gibt es bei anderen Sportarten auch, aber Laufen ist halt tatsächlich eine, die da leider ganz weit vorne steht. Und deswegen bin ich eigentlich froh, dass wir diese Folge machen. Ich glaube, die ist super, super hilfreich und super informativ für ganz viele. Ich habe tatsächlich auch Zusammenhänge herstellen können von Leuten, die auf mich zugekommen sind mit Problemen, die ich nicht verorten konnte und jetzt halt doch eine Richtung weiß. Und ja, also wir haben gelesen, und das fand ich auch sehr interessant, also das darf jetzt in dieser Folge ruhig auch mal ein bisschen lustig werden, das Wort Stuhldrang kannte ich nicht. So, das ist was völlig Neues für mich. Aber um Zahlen da mal zu nennen, scheinbar betrifft das 40% der Läufer, die einen verstärkten Stuhldrang verspüren im Lauftraining oder im Wettkampf. Und 30% aller Läufer kriegen Durchfall. So, Klammer, das ist nur das von den Leuten, die da auch drüber reden wollen. Man geht davon aus, dass die Dunkelziffer eben genau, weil dieses Thema nicht ganz so das ist, was man so mit jedem bespricht, sehr viel höher ist. Also schon alleine, wenn jeder Zweite dieses Problem kennt, ist diese Folge super wichtig, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Also man kann ja einfach mal nachdenken. Ich persönlich weiß in meiner Anfangszeit vom Laufen, dass ich da auch diverse Probleme hatte und vieles ausprobieren musste, um irgendwie klarzukommen. Und Man kann sich natürlich immer belesen oder man kann in Foren anonym irgendwas schreiben, aber wir wollen das jetzt ein bisschen systematischer machen und wirklich drüber sprechen. Was sind denn überhaupt die Symptome, die da auftreten können und woran liegt es? Wie kann man das vermeiden? Was sind so die gängigen Tipps, um ja in Zukunft ein bisschen beschwerdefreier unterwegs zu sein?
Ja, genau. Eines voraus, ich habe einmal kurz schon angesprochen, Laufen ist eben eine Sportart, bei der das sehr stark zum Tragen kommt. Es ist auch bei anderen Sportarten, aber am Ende der Folge wird ein bisschen klar sein, warum es beim Laufen einfach ja häufiger vorkommt. Und es hängt tatsächlich auch ein Stück weit an der Intensität oder an der Länge der Trainingseinheit. Es gibt tatsächlich, und da kommen wir jetzt drauf, sehr viele Symptome. Manche hat man vielleicht, wenn man anfängt mit Laufen, manche sind vielleicht gar nicht so schlimm, da kann man sich auch dran gewöhnen, und andere lernt man hoffentlich nie kennen, aber die gibt es eben auch. Und das ist tatsächlich ja eine bunte Mischung von Problemen, die man bekommen kann, wenn Magen-Darm nicht so mag, dass man laufen geht, ne?
Ja, genau. Also die verschiedenen Phänomene reichen von Sodbrennen über Blähungen, Übelkeit, den schon benannten Durchfall, dann den schwer kontrollierenden, den schwer kontrollierbaren Stuhldrang. Also manche nennen es auch Scheißdrang, vielleicht ist das ein bisschen klarer und eindeutiger. Über Seitenstechen und Bauchkrämpfe bis hin zu Übelkeit und Erbrechen. Mhm. Also entweder es kommt vorne wieder raus oder es kommt hinten wieder raus oder es tut einfach nur weh. So könnte man das vielleicht zusammenfassen.
Charmant zusammengefasst, ja genau. Ja. Ja, also so ist das, und das ist tatsächlich halt, es funktioniert in beide Richtungen. Es kann je nach Problematik eben auch sein, dass einem schlecht wird und dass man sich übergeben muss. Also, dass jemand an den Streckenrand kotzt, muss nicht daran liegen, dass er sich gerade völlig verausgabt hat. Das kann eben auch andere Gründe haben, habe ich jetzt auch feststellen dürfen. So, also, ja, es gibt vieles, was man nicht haben möchte, aber vieles, was man eben bekommen kann, wenn man vielleicht auch nur das eine oder andere falsch macht oder man einen empfindlichen Magen hat oder was auch immer da der Auslöser sein kann. Da gibt es nämlich viel mehr Auslöser als Symptome. Wir haben die grob eingeteilt in 3,5 Bereiche. Ich würde die einmal kurz nennen und dann können wir ja auf die einzelnen eingehen. Eine Ursache oder ein Ursachenblock ist die mechanische Ursache. Da geht es einfach um die Erschütterung. Gibt es die Minderdurchblutung, da suche ich euch auch gleich nochmal das Fachwort raus, das ist auch sehr spannend. Die Verpflegung oder eben die Ernährung allgemein und dann quasi noch so ein paar Kleinigkeiten, Stresshormone, Medikamente, die auch eine Auswirkung haben können. Ich würde sagen, wir steigen ein mit der Erschütterung, und das ist wahrscheinlich auch das, was die meisten, oder würde ich vielleicht sogar sagen, was eigentlich jeder Läufer irgendwo schon mal erlebt hat. Dass, wenn er anfängt mit Laufen, durch dieses Hopsen, dieses Hüpfen, dieser Schritt für Schritt, diese Bewegung, wo eben der ganze Körper in Bewegung ist und der Magen natürlich auch, dass das eine Auswirkung hat. Manchmal ist es vielleicht die Auswirkung, oh, ich muss vielleicht doch nochmal kurz pinkeln gehen. Vielleicht ist es auch die Auswirkung, Mist, ich habe jetzt gerade zu viel Wasser getrunken und das kluckert in meinem Magen rum. Hups, da ist noch eine Pizza drin, das merke ich auch gerade. Oder irgendwie, wenn es halt in Bewegung kommt, das hat jeder schon mal erlebt, dass dann irgendwie was sich durcheinander anfühlt. Oder so stellt man sich vielleicht vor, wenn die Waschmaschine angeht, dass irgendwas gerade geschleudert wird. So. Und das ist eben auch beim Laufen besonders stark. Beim Fahrradfahren hat man das jetzt nicht.
Ja, genau. Ich glaube, bei anderen Sportarten, die das Laufen mit beinhalten, wie jetzt zum Beispiel Fußball spielen oder sowas oder meinetwegen Handball, wo man ja auch zum Teil läuft,
ja, klar,
sind es immer nur sehr kurze Abschnitte und man kann zwischendrin ja immer pausieren. Aber beim Dauerlauf oder bei dem Lauftraining, was wir eben als Triathleten so betreiben, geht es ja meistens darum, wirklich über längere Zeiten, mehrere Minuten bis Stunden unterwegs zu sein, und da wird halt schon alles einmal ordentlich durchgeschunkelt, wie du sagst, George, so ein bisschen, ja, wie die Waschmaschine. Und alleine das sorgt schon dafür, ja, dass wir vielleicht einfach nicht alles bei uns behalten können. So, um das jetzt mal so ganz freundlich zu formulieren.
Ja, genau. Ja,
also es kann einfach sein, dass ja, alleine wir da nicht so die Körperspannung mehr aufrechterhalten können mit jedem Schritt und dann ja, bestimmte Dinge eben raus wollen. Ja, oder dass es sich einfach auch nur unangenehm anfühlt, gluckert, vielleicht auch wehtut. Das sind einfach die mechanischen Ursachen, die mit dem Laufen leider verbunden sind.
Ja, es kann natürlich auch noch einen Schritt weitergehen und dann muss man alles auch in Verbindung mit den anderen Punkten sehen, die wir gleich noch nennen. Wenn das alles so durcheinander geschüttelt wird, dann kann sich das natürlich auch auf die Darmtätigkeit irgendwo auswirken und dazu führen, dass da vielleicht die Schwerkraft Inhalt nach unten zieht und dann man über einen längeren Zeitraum doch das Problem hat, dass man vielleicht einmal aufs Dixie müsste. Das ist jetzt im Wettkampf immer ganz gut, wenn welche da sind. Wenn man so normal im Training ist, dann wird es manchmal schwer. Je nachdem, wo man läuft, wenn man jetzt in der Innenstadt läuft, hat man vielleicht die Möglichkeit, ein Kaufhaus zu nutzen, aber im Wald, ja, sind das dann halt Bäume, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Das ist generell natürlich ein Problem und ja, kann auch je nach Geschlecht und Lebensalter noch andere Körperteile betreffen. Also es gibt ja leider auch das Phänomen, dass manche Menschen inkontinent werden mit dem Alter zum Beispiel.
Ja.
Und das würde dann eben durch diese ständige Auf- und Abbewegung und durch dieses Hüpfen natürlich auch getriggert, ist aber eigentlich im strengeren Sinne jetzt kein so richtiges Magen-Darm-Problem, sondern eher eine organische Ursache, ja.
Ja, schön, dass du das ansprichst. Es ist auch kein Problem von Hobbyläufern. Also es ist nicht so, dass nur Unerfahrene oder nur Freizeitläufer diese Problematik haben. Wenn man sich das ein oder andere oder ja, das ein oder andere Video vom Ironman auf Hawaii anschaut, auch besonders aus vergangenen Zeiten, da kann man schon auch sehen, dass Leute auf der Strecke unter Durchfall gelitten haben. In der Recherche bin ich öfters über einen Fall gestolpert aus Rio. Ich werde den jetzt hier ein bisschen entschärft berichten. Da gab es noch das 50-Kilometer-Gehen. Wer uns schon länger hört und uns schon länger kennt, ein Bekannter von uns war da auch mit am Start. Und ich werde ihn dann wohl mal fragen, wie seine Eindrücke da waren. Aber da gab es eben einen Geher. Und ihr könnt über das Gehen halten, denken, was ihr wollt. Weltspitze-Geher, da kommt ihr beim Laufen nicht ran. Also ich habe Karl nie einholen können beim Joggen und auch wenn er nur gegangen ist. Aber das nur am Rande. Auf jeden Fall gab es da eben einen Geher, der direkt in Führung ging und die ersten 10 Kilometer gingen auch gut. Und dann hat er eben genau solche Probleme bekommen. Und dann hat er quasi vor Weltpublikum auf Weltbühne in den Straßenregios Durchfall bekommen. Und er hat dann wohl versucht, das noch mit Schwämmen irgendwie quasi wegzubekommen. Aber da war dann, also das Rennen war gelaufen, da war fertig. Und das zeigt, dass, und da gab es auch schon Aussprachen, Kommentare von ehemaligen Profiläufern, die halt auch ganz klar gesagt haben, auch im Profisport ist das ein Thema und wer das gut im Griff hat und eben nicht aufs Dixie muss oder da nicht ausscheiden muss, ist dann auch doppelt gesehen, im doppelten Sinn gemeint, der kann halt gewinnen. Und andere, die eben diese Probleme dennoch haben, die werden das wahrscheinlich nicht tun und teilweise dann sehr unschöne Erfahrungen machen.
Ja, also dazu, dass man die Leistung nicht abrufen kann, kommt ja dann auch noch dieser extreme, ja, dieser peinliche Moment, dass man das eben auch noch vor anderen irgendwie erlebt. Das ist, stelle ich mir das richtig, richtig schlimm vor. Ich finde, das ist schon schlimm, wenn man das als Age-Group-Athlet irgendwo erlebt, wo es Dixies gibt und man sich irgendwie zurückziehen kann. Ja, ich möchte mir das nicht ausmalen, wie unangenehm das ist.
Ja.
Aber ja, das ist jetzt natürlich nur eins der Probleme, der Durchfall, den wir jetzt schon relativ stark thematisiert haben. Lass doch vielleicht einfach noch über die weiteren Ursachen sprechen und auch weitere Symptome, wie die zustande kommen.
Ja, leider landen wir dann auch gleich wieder da, wo du gerade so ein bisschen weg wolltest, aber das ist halt die Hauptproblematik. Ich meine, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man mal, also ich will nichts beschönigen, aber wenn man ein bisschen Magenprobleme hat oder vielleicht auch ein bisschen Sodbrennen, dann ist das nicht angenehm und da kann man auch was gegen tun. Aber wenn du halt wirklich irgendwo unterwegs bist, wo es kein Dixi-Klo gibt und du hast Durchfall, da gibt es auch nichts Schlimmeres einfach, muss man ganz, ganz klar sagen. Der nächste Punkt, und ich habe euch ja versprochen, ich suche den Fachbegriff raus, ist die gastrointestinale Ischämie. Das ist quasi eine Minderdurchblutung. Das liegt einfach daran, wenn wir laufen, wenn wir uns bewegen, wenn wir schnell unterwegs sind und deswegen auch je intensiver, umso vielleicht auch umso belastender oder umso länger, umso belastender. Wir brauchen dann unser Blut, um die ja, Leistung zu bringen. Das heißt, das Blut muss Nährstoffe und vor allen Dingen Sauerstoff in die Muskeln bringen. Das heißt, der Körper hat jetzt aber nicht irgendwo quasi das Wettkampfersatzblut im Lager, sondern wir haben halt nur das Blutvolumen oder die Literzahl, die da ist und die muss halt dann möglichst gewinnbringend quasi genutzt werden. Und dann leitet der Körper das so ein bisschen um und es ist tatsächlich so, dass circa 60 bis 70% des Blutes, das normal im quasi Magen-Darm-Trakt wäre, abgezogen wird. Und dann ist es nicht mehr vorhanden. Und das hat eben dann Auswirkungen auf die Verdauung, beziehungsweise oft nicht auf die Verdauung. Also das wird zum Problem.
Ja, sorry, ich habe hier einen ganz, ganz starken Klugscheißdrang, als
Bitte?
du dieses Fachwort genannt hast. Also nur für alle, die schon mal Latein hatten oder vielleicht sich das auch von anderen Sprachen herleiten können. Gastro betrifft halt den Magen und intestinal betrifft halt den Darm, also Magen-Darm-Minderdurchblutung.
Genau.
Nochmal zum Mitmeißeln quasi. Und ja, was Schorsch angesprochen hat, ist natürlich fatal, weil ja, einerseits brauchen die Muskeln unser Blut, sonst können sie eben nicht gut funktionieren, weil das Blut ja natürlich den Sauerstoff transportiert und so weiter. Und zum anderen schwitzen wir ja auch stark und dann wird unser Blut häufig auch an die Hautoberfläche transportiert und dadurch eben Flüssigkeit abgegeben. Und ja, je mehr wir uns da an unserer Leistungsgrenze befinden, je mehr wir schwitzen, je heißer die Umgebung ist und je humider das Klima, umso schlimmer ist dann eigentlich auch der Schwierigkeits- oder umso schwerer ist dann dieses Problem mit der verminderten Durchblutung. Also, dass es eben auch bis wirklich bis zu 80% reduziert sein kann.
Ja, und
Und
ja.
selbstverständlich können die Organe nicht so gut funktionieren, wenn da eben nicht genug Sauerstoff und Nährstoffe und eben Blut auch hinkommen und Flüssigkeit. Und das erklärt dann auch, warum der Magen und der Darm quasi einfach die Hufe hoch machen und sagen, ja, okay, sorry, wenn du jetzt laufen willst, dann lauf, aber dann quittieren wir hier mit unserem Dienst.
Ja, sorgt, also genau gesagt, auch dafür, dass der Dünndarm dann weniger Nährstoffe aufnimmt. Das kennt man auch aus anderen Bereichen, also wenn es um die Wettkampfernährung geht und so. Dass er auch dem Nahrungsbrei weniger Flüssigkeit entzieht oder weniger Wasser. Also da wird einfach, da ist dann diese Tätigkeit, das, was normal da passiert, das wird halt vermindert, runterreduziert, eingestellt. Und dann verfestigt sich dieser Nahrungsbrei nicht und zudem denkt dann der Körper, vielleicht auch zu Recht, den Ballast brauche ich eigentlich nicht, den gebe ich ab, den müssen wir jetzt loswerden. Und dann habe ich eben genau das Durchfallproblem, dass teilweise es auch ungenutzt quasi abgestoßen wird, was auch dahingehend dann ein Problem sein kann, dass wenn man, sagen wir mal, das läuft jetzt alles relativ gut. Man schafft es im Wettkampf aufs Dixi. da ist Klopapier, die Welt ist in Ordnung, alles ist gut, ist es oft hinterher so, dass man sich sehr müde und sehr kaputt fühlt und auch die Energie einfach fehlt, weil der Körper eigentlich Energie unverdaut oder nein, nicht unverdaut, aber ungenutzt einfach quasi ausgeschieden hat. Und wir haben vielleicht das, was wir dann im Dixi-Klo lassen, vorher mühevoll aufgenommen, weil wir ja Kohlenhydrate essen wollten, um Energie für einen Wettkampf zu haben. Und genau das fehlt dann. Und daher kommt dann auch, dass eben oft hinterher wie ein Stecker gezogen ist. Wenn man dann noch weitermachen kann und natürlich, wir wollen alle dann noch weitermachen, wenn es irgendwie möglich ist. Aber das merkt man dann oft. Und das hängt eben auch daran, dass die Nährstoffe nicht aufgenommen werden und aber die Flüssigkeit auch aus dem Nahrungsbrei nicht entzogen wird. Was auch doppelt schlimm ist, weil dann haben wir die Flüssigkeit nämlich auch nicht zur Verfügung.
Genau, ich würde sogar sagen, es ist nicht nur doppelt schlimm, sondern es ist sogar dreifach schlimm, denn wir verlieren nicht nur die Nährstoffe, wir verlieren auch die Flüssigkeit und wir verlieren Mineralsalze.
Ja.
Und die wiederum sind erstens wichtig, damit die Flüssigkeit im Körper bleibt und auch damit eben wir keine Krämpfe bekommen und so weiter. Also es hat dann einen riesen langen Rattenschwanz im Prinzip, wenn wir Durchfall bekommen und nicht wieder irgendwie das auffüllen können. Ja, also dann ist eigentlich das Rennen schon ziemlich stark beeinträchtigt, wenn nicht sogar gelaufen. Aber selbstverständlich betrifft es ja auch nicht nur Wettkämpfe, sondern kann auch deinen normalen Trainingslauf irgendwie beeinflussen, wenn du jetzt meinetwegen deine Intervalle auf der Bahn heizen möchtest oder auch einen langen Lauf hast. Also das trifft nicht nur dann zu, wenn man bei seinem Ironman oder 70.3 oder wo auch immer startet.
Ja, genau. So, und deswegen, nein, nicht deswegen, wir kommen gleich noch drauf, was man machen kann, um das zu vermeiden, aber das ist eben ein Grund, warum man die Problematik mit dem Boxenstopp bekommt. Wir haben aber auch tatsächlich noch andere Sachen, weil diese Minderdurchblutung kann auch dazu führen, dass Magensaft in den unteren Abschnitt der Speiseröhre zurückfließt. Also das hängt auch wieder mit zusammen, dass es eben nicht so weiterverarbeitet wird. Man könnte jetzt quasi sagen, das Fließband stoppt, die Produktion ist eingestellt und dann fließt halt unter Umständen diese Magensäure zurück, was dann dazu führen kann, dass man Sodbrennen bekommt oder tatsächlich auch jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
Reflux,
also quasi, da gibt es aber noch ein anderes Wort dafür.
Saures Aufstoßen vielleicht.
Ja, so irgendwie, ja. Vielleicht fällt es mir noch ein, aber wo man dann eben einfach wo es einem quasi wieder so ein bisschen hochkommt. Und das hängt eben auch damit zusammen und passiert dann beim Lauftraining oder im Wettkampf genau auch aus diesem Grund, dass eben der Magen-Darm-Trakt nicht so gut mit Blut versorgt ist.
Ja, genau. Also ich persönlich habe dafür immer die Erklärung, die es bei uns im Bio-Unterricht gab, dass eben der Sympathikus und der Parasympathikus sich so ein bisschen im Weg stehen. Der eine ist quasi der Fight-and-Flight-Reflex, der Sympathikus, der uns hilft, schnell zu laufen. Und der andere ist der Rest-and-Digest-Reflex, also der uns hilft, zu atmen, zu verdauen und so weiter. Und die sind sich einfach im Weg, beziehungsweise behindern sich gegenseitig. Und es kann halt nur einer gewinnen. Und wenn wir uns eben entscheiden, schnell zu laufen, dann muss leider die Verdauung manchmal drunter leiden.
Ja, richtig, genau. Es kann ja auch zum Beispiel zu Bauchschmerzen kommen oder zu Seitenstechen. Seitenstechen ist, glaube ich, viel, was auch Einsteiger betrifft. Also ich habe das am Anfang meiner Läuferkarriere wesentlich öfter bekommen. Ich kriege das jetzt eigentlich fast gar nicht mehr. Aber die Auslöser für Seitenstechen hängen auch ein bisschen damit zusammen, dass man Magenschmerzen bekommt. Also Magenschmerzen jetzt beim Laufen, wenn sie können halt durch die Problematik im Magen-Darm-Trakt ausgelöst werden. Also dass da eben, auch wenn Magensäure zurückläuft oder wenn da nicht so verdaut wird, wieso, dann kann das dazu führen. Aber es kann eben auch sein, dass man unrhythmisch atmet. Und dann die Atemmuskulatur nicht ordentlich mit der Beckenbodenmuskulatur arbeitet. Da steckt dann das Zwerchfell auch immer noch mit zwischendrin. Und da kann es dann tatsächlich sein, dass auch die tiefe Bauchmuskulatur krampft. und das dann zu Magenkrämpfen. Also das sind dann quasi die Magenkrämpfe, die man so ja, kennt beim Laufen. Jetzt sind nicht die Magenkrämpfe, die man kennt, wenn man was Schlechtes gegessen hat, das ist dann wieder ein bisschen anders. Aber da ist tatsächlich dann auch ja, der Auslöser nicht ganz so sehr, dass wir nicht so viel Blut im Magen haben oder auch der Darm da irgendwie leidet, sondern das kann dann tatsächlich auch durch die Atmung ausgelöst werden. Oder in Verbindung, wenn man dann beides hat, wenn man hat zu viel gegessen, der Magen ist voll oder es wird nicht so verdaut oder wie auch immer. Und dann kommt noch dazu, dass man unrhythmisch atmet, dann kommt da halt viel zusammen. Und dann kann man eben auch eine Problematik entwickeln, die beim Laufen sehr unangenehm ist.
Ja, genau. Also Seitenstechen ist natürlich auch sehr unschön, aber meistens findet man da irgendwie eine Lösung, wenn man halt ein bisschen reduziert, also das Tempo runterdrosselt und dann vielleicht sich in die Seite kneift oder sowas. Aber bei anderen Problemen und Symptomen muss man wahrscheinlich deutlich länger aussteigen oder ja, irgendwie versuchen, das Problem erstmal zu lösen. Das kann aber auch damit zusammenhängen, was man vor dem Lauf oder vor dem Training so getan und gegessen hat. Und das ist jetzt ein sehr, sehr großer Komplex, wo man gefühlt fast nur Sachen falsch machen kann. Aber wir geben euch nachher auch noch Tipps, ja, wie man das vermeiden kann oder worauf man alles achten sollte. Und mir ist es besonders wichtig, an dieser Stelle auch noch mal darauf hinzuweisen, dass man selbstverständlich ja auch noch einen Alltag hat, wo man eventuell auch schon Probleme bei sich beobachtet. Und dann ist es natürlich umso wichtiger, die auch beim Laufen zu berücksichtigen. Also wenn ich weiß, ich vertrage Kohlensäure per se nicht, dann ist es auch nicht sinnvoll, irgendwelche kohlensäurehaltigen Getränke vor dem Lauf oder während des Laufens zu sich zu nehmen, wie das eben in Wettkämpfen auch häufig der Fall ist. So, das geht definitiv nach hinten los, das sollte man nicht probieren. Und das ist, wie gesagt, alles sehr, sehr individuell. Deshalb sprechen wir jetzt einfach ganz viele verschiedene Punkte an, die da greifen können. Und ja, du musst dann eben schauen, was da auf dich vielleicht zutrifft.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, das ist ja überhaupt, also da kommen wir auch in so einen großen Block Ernährung rein, der ja, haben wir jetzt die letzten Monate auch besprochen. Und falls du jetzt diese Folge neu entdeckt hast und gar nichts anderes gehört hast vorher von uns, dann schau mal in die Liste und hör dir an, was wir sonst so über Ernährung erzählt haben, weil da gibt es ganz schön viel mittlerweile. Und wenn Ernährung das nicht ist, dann haben wir Profi-Interviews und ein bisschen was zu Motivation und zum mentalen Training und guck dich durch und wenn du schon dabei bist, lass ein Abo da, weil es immer wichtig für uns. Wichtig für uns, dass wir unseren Podcast einfach stärker kriegen, dass wir sichtbarer werden, dass eben zum Beispiel auch so ein Thema wie jetzt Verdauungsprobleme, Magen-Darm-Probleme beim Laufen einfach auch ein bisschen mehr eine Bühne bekommt. Das betrifft so viele Leute und die trauen sich vielleicht nicht zu fragen. Und wenn die so eine Podcast-Folge finden, dann kriegen die Infos und auch gleich Tipps eben, was sie da besser machen können. Und ich glaube, wir alle wollen entspannter laufen. Es ist schon in Anführungsstrichen schwer genug, sich auf die Leistung zu konzentrieren. Da brauchen wir nicht noch weitere Probleme mit der Verdauung. Aber zurück zum Thema. Ernährung ist sowieso so ein Punkt. Man braucht, also es gibt ja auch immer mehr Problematiken, glaube ich, was Unverträglichkeiten oder andersrum Verträglichkeiten angeht. Vielleicht ist es nicht mehr geworden. Früher war das halt immer der Reizmagen und dann war die Sache erledigt. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass immer mehr Leute Probleme mit bestimmten Teilen in der Ernährung bekommen. Woran das liegt, sei mal dahingestellt. Aber alles, was man in der Basisernährung sowieso schon erlebt, wird unter Belastung eher noch schlimmer. Also, wie Lotta gesagt hat, was ich nicht vertrage in der Basisernährung, sollte ich auf keinen Fall nutzen, wenn ich Sport mache. Auch nicht im Wettkampf, wenn man an einem tollen Energy-Drink-Stand auf dem Marathon vorbeikommt und die einem da alles Mögliche andrehen wollen, weil es ja ach so geil ist und alle anderen nehmen das. Nimm es nicht. Wenn du Probleme hast mit Kohlensäure, dann ist das das Dümmste, was du machen kannst. Und dann machst du das bei Kilometer 32 im Marathon und ärgerst dich danach 10 Kilometer und schleppst dich ins Ziel, hast deine Zeit nicht erreicht und weißt eigentlich ganz genau, woran es lag. So, und das macht ja dann keinen Sinn.
Ja, genau. Also wie gesagt, einfach erstmal alles das berücksichtigen, was du sowieso schon über dich weißt. Du bist der beste Experte für dein eigenes Leben und kannst dir da jetzt vielleicht auch schon im Hinterkopf eine kleine Liste machen von Dingen, die du gut verträgst oder auch nicht so gut verträgst.
Ja.
Aber abgesehen davon spielt natürlich auch der Abstand zwischen der letzten Mahlzeit und dem Training eine große Rolle. Und ich persönlich finde das auch immer gar nicht so einfach, muss da auch bei den verschiedenen Einheiten ein bisschen jonglieren, wie viel Zeit ich denn Pause brauche, zum Beispiel zwischen einer größeren Mahlzeit und dem Lauftraining oder auch dem Schwimmtraining. Beim Radtraining finde ich es überhaupt gar nicht so problematisch. Ich kann mein Frühstück reinhauen und sofort losstarten, wenn es jetzt nicht Intervalle sind. Aber Schwimmtraining mit vollem Magen ist genauso blöd wie Lauftraining auf komplett leeren Magen und komplett ausgehungert. Also da muss jeder so ein bisschen rausfinden, ist der Abstand jetzt meinetwegen 2 Stunden oder 3 oder vielleicht sogar mehr oder hat man dann schon wieder zu dolle Hunger? Das ist was du individuell auf jeden Fall checken solltest. Aber es ist, denke ich, klar, dass du keine größere Mahlzeit in der Stunde vor deinem Lauftraining zu dir nehmen solltest, wenn dann eher nur noch kleine Snacks und die größeren Mahlzeiten eben weiter weg, damit die genug Zeit haben, verdaut zu werden, bevor es losgeht.
Ja, also jedenfalls solltest du das dann nicht tun, wenn du eben ein Problem bekommst im Training. Also wenn du kein Problem hast, dann kannst du auch das Schwein vor deinem Lauftraining essen. Und wenn du damit glücklich bist, überhaupt gar kein Thema. So.
Ja, wobei das Schwein, glaube
nein.
ich, keine Ahnung, 7 bis 8 Stunden oder sowas im Magen bleibt. Also das ist wirklich extrem lange.
Und da sind wir auch bei einem Punkt, was eben auch diese Problematik triggern kann. Also egal in welche Richtung, ob dann auch Sodbrennen oder ein Reflux oder eben ein Durchfall, sind einfach bestimmte Nahrungsmittel oder Nahrungsmittelgruppen. Eigentlich kann man sagen, hochkonzentrierte Nahrungsmittel sind nicht gut, weil, und das ist, haben diese hochkonzentrierten Nahrungsmittel mit dem Schwein gemein, die bleiben sehr lange im Magen. Und wenn der Körper sowieso schon viel Zeit braucht und viel Energie aufwenden muss, um ein Nahrungsmittel zu verwerten, also um es zu verdauen, dann hat er damit noch ein viel größeres Problem, wenn er ja gar nicht die Ressourcen hat, sprich das Blut gar nicht so gut durchblutet ist, um diese Arbeit auch zu machen. Und deswegen sind halt zum Beispiel so Sachen wie Schokolade, wie Käse, also eigentlich alles Fettige, nicht so zu empfehlen, weil das eben sehr viel problematischer ist zu verdauen. Es ist aber, und das ist ein wichtiger Punkt, den wir für die Leute, die es betrifft, einfach einmal ansprechen wollen. Das sind zum Beispiel auch Energiegels. Energiegels sind hochkonzentrierte Nahrungsmittel. Da steckt wahnsinnig viel Energie auf wenig Flüssigkeit drin. Deswegen steht eben auch auf jedem Gel, dass man die verdünnen soll. Also wenn es jetzt ein Hydrogel ist und da steht drauf, du musst es nicht mehr verdünnen, dann passt es wahrscheinlich auch. Aber die normalen Gels, diese dickflüssigen, supersüßen, das ist eben so ein hochkonzentriertes Nahrungsmittel. Und wenn du die dann nimmst, ist nicht nur der Grund, dass du die mit Wasser verdünnen sollst, dass dadurch die Energie schneller ankommt, sondern auch, dass es magenverträglicher ist. Also haben wir ja schon an anderer Stelle besprochen, wenn du so ein Gel nimmst, musst du Wasser dazu trinken, damit der Körper die Energie schneller aufnehmen kann. Aber das ist halt nur der eine Grund. Der andere Grund ist, du musst Wasser dazu trinken, damit der Körper es auch leichter hat, es zu verdauen, damit du keine Verdauungsprobleme bekommst und dann nicht irgendwo in Dixi musst.
Ja, kurze Ergänzung noch dazu. Also fetthaltige Lebensmittel sind kurz vor dem Lauf oder auch in den, sage ich mal, 1-2 Stunden davor eher tabu. Genauso auch wie ballaststoffreiche Lebensmittel, die sehr, sehr viele Pflanzenfasern beinhalten. Aber auch eine Kombination aus Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen bleibt länger im Magen, als wenn man nur eine Form von Makronährstoffen zu sich nimmt. Also wenn wir jetzt uns auf die Kohlenhydrate konzentrieren und sagen, ich brauche auf jeden Fall genug Carbs, aber zusätzlich noch ein bisschen Fett essen oder vielleicht auch mehr Fett, dann kann das auch dafür sorgen, dass auch die Carbs länger brauchen, bis sie wirklich da ankommen, wo sie hin sollen. Also deshalb ist es vor dem Lauf dann ganz besonders wichtig, das möglichst isoliert zu sich zu nehmen. Also wenn der zeitliche Abstand nicht groß genug ist, dann wirklich nur noch auf die ganz leicht verdaulichen, kurzkettigen Kohlenhydrate eben mit der nötigen Menge an Wasser und Flüssigkeit zurückgreifen.
Was auch noch wichtig wäre, um das gleich nochmal hier zu ergänzen, ist, dass wir, wenn wir Probleme haben mit der Verdauung, es auch sehr sinnvoll ist, dass wir ein bisschen vorsichtig sind mit Mineraltabletten oder zum Beispiel mit Magnesiumtabletten. Ja, manche sagen, man braucht das und das ist von Person zu Person dann auch manchmal möglich. Wenn man aber Probleme mit der Verdauung hat, dann sollte man mit solchen Tabletten vielleicht zum Beispiel kurz vor dem Lauf oder im Lauf, im Wettkampf vorsichtig sein, weil die können eben auch durch eine hohe osmotische Druckgradiente dafür sorgen, dass man eben Magenprobleme bekommt. Also da versucht der Körper dann durch die Abgabe von Wasser in den Magen-Darm-Trakt das zu verdauen, zu verdünnen. Dann haben wir auch wieder ein Problem, was die Flüssigkeitsversorgung angeht. Und ja, es kann eben nach hinten losgehen und dann wieder dafür sorgen, dass man Probleme bekommt.
Ja, genau. Dann gibt es noch so ein paar einzelne Lebensmittel, die vielleicht auch sowas wie Sodbrennen oder Reflux begünstigen können. Das sind meistens die Gewürze und auch säuerliche Lebensmittel oder Säfte, Orangen, Grapefruit und so weiter. Ich denke, die meisten, die davon betroffen sind, wissen das schon oder haben das schon erlebt. Und versuchen das vielleicht sowieso auch schon im Alltag einfach wegzulassen. Aber hier nochmal der Hinweis, ja, das ist auch vorm Laufen nicht unbedingt hilfreich.
Und ein ganz wichtiges, das ja eigentlich immer ganz beliebt ist und wo man sich vielleicht auch den Zusammenhang schon so ein bisschen zusammenreimen kann, aber wenn man Probleme hat mit Durchfall beim Lauftraining oder im Wettkampf, dann sollte man vielleicht auf den Kaffee vorher verzichten. Also das trifft auch nicht auf jeden zu, aber das ist auf jeden Fall eine Option, die man eben testen kann, weil der das Ganze halt schon auch so ein Stück weit anregt und sowieso ein Problem hat. Und dann ist es ja vielleicht auch eine Kombination aus mehreren Sachen. Habe ich was Fetthaltiges getrunken, dann trinke ich noch einen Kaffee, habe ich was Fetthaltiges gegessen, dann trinke ich noch einen Kaffee dazu. Ich nehme mein Gel, ohne dass ich Wasser dazu nehme und habe sowieso schon so ein Grundproblem. Dann kommt halt viel zusammen und dann erledigt sich das Ganze auch. So, und deswegen, auch wenn man sonst gerne Kaffee trinkt, vielleicht lieber drauf verzichten in dem Zusammenhang.
Ja, das ist tatsächlich dann auch so ein Ding, wo man abwägen muss, nützt es einem mehr oder schadet es einem? Wir haben ja auch schon eine Folge zu Kaffee gemacht oder zu Koffein. Es gibt ja auch viele Gels mit Koffein, weil das die Leistung steigern soll, beziehungsweise auch dafür sorgen soll, dass man die Belastung weniger spürt, weniger Schmerzen hat und so weiter. Aber wenn das eben dafür sorgt, dass du Herzflattern und Durchfall bekommst, dann ist es definitiv nichts, was deine Zeit verbessern kann. Und dann musst du eben ja entscheiden, welcher Typ oder was nützt dir mehr oder was schadet dir mehr. Solltest du einfach den Kaffee vor dem Lauf weglassen oder auch vor dem Wettkampf.
Ja, genau. Und wenn es ums Koffein geht, gäbe es ja vielleicht auch ein bisschen Alternativen, wobei das ein bisschen anderes Thema wäre. Wir haben noch zwei Punkte, die auch ganz wichtig sind, was diese ganze Problematik angeht. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass Stresshormone die Produktion von Magensäure steigen lassen. Und das sorgt natürlich auch dazu, dass die Darmbewegung beeinflusst wird. Also jeder, der alt genug ist, um Otto Walkes noch zu kennen, der weiß, wie es läuft. Da gibt es dann die Info vom Hirn, Großhirn an Darm. Wir haben gerade Magensäureproduktion, beweg du dich auch mal, kommt gleich was. Und dann hat man eben Problem, auch wenn dann halt nichts kommt, kann das eben da den Einfluss haben. Und der andere Punkt, das fand ich auch sehr spannend, Aspirin und vergleichbare Schmerzmittel wirken sich auch auf die Verdauung aus. Das kann man auch im Beipackzettel lesen. Manche wissen das vielleicht auch schon und nehmen vielleicht deswegen diese Medikamente nicht. Was viele nicht wissen ist, dass also wenn ich jetzt normal kein Problem bekomme, wenn ich Aspirin nehme, diesen Effekt, dass sich das auf die Verdauung auswirkt, wird mit körperlicher Bewegung noch verstärkt. Also wenn ich normal kein Problem damit habe und ich nehme eben eine Aspirin, kann es eben sein, dass ich beim Sport dann doch ein Problem bekomme. Also dass da die Auswirkungen auf die Verdauung so groß werden, dass ich eben was merke. Und dann macht es Sinn, also es macht grundsätzlich keinen Sinn, mit Schmerzmitteln Sport zu treiben, aber das ist zum Beispiel ein Punkt, weswegen es noch viel weniger Sinn macht, weil dann kann ich zwar laufen, aber muss dann vielleicht zweimal stoppen und bin trotzdem nicht schnell unterwegs. So. Und dann sollte man die Schmerzmittel weglassen.
Dasselbe gilt auch für Ibuprofen oder Diclofenac. Also da gibt es eben eine bestimmte Sorte von Entzündungshemmern, die dafür bekannt sind, dass sie diese Beschwerden hervorrufen. Und wir haben ja auch schon an anderer Stelle sehr stark dafür plädiert, dass man die einfach ganz generell weglassen sollte. Und wenn es dir nicht gut geht, dann solltest du nicht laufen gehen, dann solltest du auch keinen Wettkampf machen und nicht einfach nur irgendwas einschmeißen, um die Symptome quasi zu betäuben.
Ja, jetzt habe ich schon gedacht, dass du mit dem Fachbegriff um die Ecke kommst. Wie heißen diese Medikamente?
Die Nicht-Steroiden-Antirheumatika sind das, NSAR.
Ja, genau, dann weiß man auch einfach, welche Gruppe da drunter fällt. Dann, weil oftmals sind es ja nur Namen, Produktnamen, die aber alle denselben Wirkstoff haben. So, und dann weiß man jetzt genau, worauf man achten soll. Das heißt, es gibt sehr viele Einflüsse. Ich glaube, der größte Einfluss ist vielleicht auch der, wie jeder individuell mit Nahrung umgeht. Also da sind wir dann auch wieder bei Mikrobiom und Verdauungstätigkeit und alles ganz individuell. Aber es gibt halt noch viele andere Punkte, die eben damit reinspielen. Das mit dem Stress ist natürlich ein bisschen blöd, weil also körperliche Aktivität ist ja immer irgendwie Stress für den Körper. Und wenn es im Wettkampf ist, ist gleich Doppelstress. Das lässt sich irgendwie nicht ganz so vermeiden. Aber wir haben auf jeden Fall noch ein paar Tipps, wie man jetzt eben die Situation verbessern kann. Also wie man jetzt dafür sorgen kann, dass man vielleicht keinen Durchfall mehr hat oder kaum kontrollierbaren Stuhldrang, wie man auch keine Magenschmerzen bekommt oder der Reflux einfach wegbleibt und das Sodbrennen. Weil, muss man auch ganz klar sehen, das sind alles Dinge, also wenn es jetzt zum Beispiel, wenn es Magenschmerzen nach dem Training sind, dann hängt es oft damit zusammen, was und wie man nach dem Training isst, also weil man sich dann verpflegt, dass da vielleicht zu viel isst oder die falschen Sachen. Aber ganz grundsätzlich können sich diese Problematiken aus dem Sport auch in den Alltag dann quasi verlagern. Wenn man da nicht guckt, dass man was dagegen tut, dann kann es halt sein, dass man auch so mal Sodbrennen bekommt oder auch so mal Magenschmerzen oder irgendwelche anderen Verdauungsprobleme. Deswegen ist wirklich wichtig, wenn man das hat, man will das sowieso nicht. Niemand will laufen gehen und ständig gucken, wo er irgendwo in den Busch hüpfen kann. Das heißt, beherzigt die Tipps, dann bin ich mir sicher, dass es auf jeden Fall besser wird. Vielleicht nicht vollkommen weggeht, aber das Training und der Wettkampf wird sicher angenehmer, oder?
Ja, definitiv. Und wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Dinge, die man da berücksichtigen kann. Und in Summe sorgt es dann hoffentlich dafür, dass du nie wieder damit zu tun hast. Also fangen wir mit den ganz einfachen Hinweisen an, dass du natürlich den Abstand zwischen der letzten Mahlzeit und dem Training so gestaltest, dass sich das nicht in die Quere kommt. Also dass möglichst dein Magen schon entleert ist, bevor das Training losgeht.
Ja.
Das hieße 2 bis 3 Stunden vor dem Training essen, je nachdem wie ballaststoffhaltig oder fetthaltig auch deine Ernährung ist, müsste es vielleicht sogar noch ein bisschen länger her sein. Also, und das hängt natürlich auch von der Intensität der Einheit ab, aber also als Grundregel oder als Faustformel sind diese 2 bis 3 Stunden, glaube ich, schon mal ganz sinnvoll. Und dann muss man eben darauf achten, wie viel man isst und was man isst.
Genau. Und das ist das vielleicht der andere Punkt. Also wenn man normal fetthaltig und oder ballaststoffreich isst, dann wäre die eine Möglichkeit, dass man es noch weiter vorher macht, also noch weiter weg quasi von der Trainingseinheit. Sinnvoller ist es manchmal dann aber auch eher in dem Zusammenhang erstmal drauf zu verzichten und vielleicht vorher ein bisschen was anderes zu essen. Also dann vielleicht doch lieber irgendwie ein bisschen Kohlenhydrate zu nehmen oder man kann ja auch immer noch ein bisschen Ballaststoffe und ein bisschen Fett essen, aber dass man halt jetzt, wie gesagt, nicht vorher das ganze Schwein isst oder halt nur irgendwie den ganzen Tag Gemüse oder so, sondern dass man das eben ein bisschen anpasst.
Genau. Dann gerade bei den besonders fordernden Einheiten kommt es natürlich darauf an, dass wir genügend Kohlenhydrate im Tank haben. Dann sollten diese natürlich auch möglichst leicht verdaulich sein, nicht zu viele Pflanzenfasern enthalten, gerade wenn es eben nur noch 1, 2 Stunden bis zu dem Training oder dem Wettkampf sind. Ansonsten gilt natürlich unsere Empfehlung, dass die Kohlenhydrate sehr gerne recht komplex sein dürfen. Also langkettige Kohlenhydrate sind ja auch sehr, sehr sinnvoll in der Basisernährung. Aber was das Training angeht, muss man da eben das ein bisschen trennen.
Genau. Und da ist ja dann auch so ein bisschen, wenn man sich im Training verpflegt, wozu wir ja auch immer raten, gerade wenn es länger wird oder intensiv ist, da eben auch schauen, dass die Kohlenhydrate leicht verträglich, leicht verdaulich sind, dass man sie mit gut Flüssigkeit aufnimmt, dass der Körper da eben möglichst wenig Probleme mit hat, weil man möchte ja auch die Energie haben. Das ist ja auch ein ganz klarer Punkt. Ansonsten sollte man auf säuerliche Säfte, Orange und Grapefruit, vielleicht auch Zitrone. Ich glaube nicht, dass jemand Zitronensaft trinkt, aber das wäre auch so ein Saft, auf den man verzichten dürfte. Ein Schuss davon ins Wasser, damit man ein bisschen Geschmack hat, ist sicher kein Problem, aber wer ja Verdauungsprobleme kriegt oder Magenschmerzen, irgendwie einen Reflux, der sollte vielleicht auch dann darauf verzichten und solche Säfte vor oder rund ums Training völlig streichen.
Genau, dann ein Warm-up ist eigentlich immer empfehlenswert, auch unabhängig von der Verdauung. Macht es natürlich Sinn, gerade vorm Laufen vielleicht auch nochmal ein Lauf-ABC zu machen, wo man auch die einzelnen Bewegungen nochmal in isolierter Form und total übertrieben übt, um seinen Laufstil auch entsprechend zu verbessern. Genau, das ist natürlich der eine Aspekt, der technische, aber auch durch das Warm-up kannst du eben auch deinen Körper ein bisschen schonender darauf vorbereiten, was dann als nächstes kommt.
Das sind ja dann auch wieder Dinge, die eigentlich ganz grundsätzlich einen guten Aspekt bieten oder sinnvoll empfehlenswert sind. Also so ein Lauf-ABC ist ja auch gut für die Lauftechnik. Ich habe da auch jetzt vor kurzem mal ein Video bei YouTube drüber gemacht, wie man eben dafür sorgen kann, dass man nicht so stark ermüdet. Und da ist zum Beispiel so ein Warm-up eben auch so ein Punkt. Das heißt, es hat viele Vorteile, wenn man das macht. Und einer davon ist eben auch, dass sich der Magen-Darm-Trakt daran gewöhnt, dass es jetzt losgeht. Wenn man natürlich gleich loslegt, ist schon auch so ein bisschen Schock. Also man kann eben da den ganzen Körper irgendwie ein bisschen drauf vorbereiten und ja einfach in vielerlei Hinsicht Vorteile von haben. Ein anderer Punkt ist, dass man sich gerne auch angewöhnen darf, regelmäßig zu atmen. Auch das hatte ich in diesem Video. Wenn man merkt, man bekommt vielleicht Magenschmerzen oder bekommt Seitenstechen, dann bietet es sich an, sehr genau auf den Atemrhythmus zu achten. Ich habe dann immer zweimal ein, zweimal ausgeatmet oder zweimal ein, einmal aus. Da findet jeder wahrscheinlich so seinen eigenen Rhythmus, aber wenn man da eben dann drauf achtet, kann man sowas tatsächlich wegatmen. Und wenn man jetzt im Warm-up ist, kann man vielleicht auch schon drauf achten, dass man einen kontrollierten Atemrhythmus hat. Je mehr man sich den angewöhnt oder je öfter man sich darauf fokussiert und das trainiert, umso eher ist das dann mal automatisch drin und dann vermeidet man schon Seitenstechen oder ähnliches.
Also ich kenne das auch noch, wie gesagt, aus meiner Läufer-Anfangszeit. Da habe ich mich auch öfter mal mit Seitenstechen rumgeschlagen und dann überlegt, welchen Rhythmus ich denn jetzt nehmen soll. Und da kann man sich tatsächlich sogar zu belesen. Oder konnte man damals im Internet, heute würde man wahrscheinlich ChatGPT fragen und die würde dann sagen 1, 2, 3, 4, 5. Und dann würde man nochmal nachfragen und dann würde sie sagen 6, 7, 8, 9, 10. Keine Ahnung. Also das ist natürlich auch wieder individuell. Muss man manchmal ein bisschen ausprobieren. Aber ein regelmäßiger Regelmäßiges Atmen ist da auf jeden Fall hilfreich.
Weißt du noch, wie du da immer geatmet hast?
Ich glaube, irgendwie immer so 2, 3 oder sowas. Also
Zwei.
zwei Schläge ein, 3 Schläge aus. Also quasi ein Schlag ist ein Schritt. So.
Ja, okay, alles klar. Ja, ich bin da immer nur interessiert,
Aber.
so wie das war. Bei mir war es, glaube ich, immer zweimal ein kurz und einmal lange aus. Das war so für mich das, was funktioniert hat.
Aber lange aus heißt ja auch mehrere Schritte.
Ach so, ja. Ja,
Wahrscheinlich.
vielleicht war
Und
das
dann zähle ich
dasselbe.
halt pro Schritt quasi.
Ja,
Und.
vielleicht war es dann derselbe zeitliche Abstand. Ich habe es nur anders gezählt quasi.
Ja, mir hat es auch geholfen, dann irgendwie eine Melodie im Kopf zu haben oder irgendwie so ein Lied, was sich immer, immer wiederholt, ein Takt, der quasi meinen ganzen Lauf begleitet hat.
Ja.
Ja, aber
Alles, was
inzwischen denke ich
funktioniert.
da nicht mehr drüber nach. Auch bei einem Wettkampf oder sowas gewöhnt man sich ja dann auch sehr schnell dran, dass sich der Atemrhythmus auch ein bisschen wandelt. Also, dass man die ersten 5 Minuten vielleicht noch ein bisschen weniger atmet und dann später deutlich schwerer atmet und öfter, weil man einfach die Luft braucht. Aber ja, da hilft natürlich das Warm-up auch.
Ja, auf jeden Fall. Nee, das fand ich jetzt nur spannend, weil ich glaube, da ist jeder so ein bisschen unterschiedlich, aber so groß ist die Variation dann doch nicht. Was wir schon angesprochen haben, ist, wer als Athlet oder Athletin zu Übelkeit oder Erbrechen neigt, soll eben auf die angesprochenen NSAR-Schmerzmittel verzichten, also auf Aspirin oder Vergleichbares, denn die können das halt triggern.
Und wenn es eben ganz schlimm ist mit deinem Magen, dann helfen auch solche Tees wie Fenchel oder Fenchelaniskümmel und wirklich ganz leicht verdauliche Kohlenhydrate wie Weißbrot. Ist natürlich nicht cool, aber wenn das dafür sorgt, dass du eben gut durch dein Rennen kommst, dann wäre das tatsächlich eine Überlegung wert.
Ich finde das aber tatsächlich, ich fand das also ein richtig geiler Tipp, weil du kriegst die Flüssigkeit durch den Tee, das passt. Du kriegst durch das Weißbrot auch Kohlenhydrate. Vielleicht ist es vom Magen her okay, wenn du noch irgendwas auf das Toastbrot machst oder auf das Weißbrot, dann kriegst du noch ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Klar, es ist jetzt nicht so cool wie ein Gel nehmen oder eine Cola trinken oder sowas, aber wenn man dafür dann den Magen ein bisschen beruhigt und damit einfach entspannter ins Rennen geht, dann finde ich das absolut legitim und das ist ja eigentlich auch voll geil, dass du das mit so einem einfachen Mittel wie mit einem Tee irgendwie so ein bisschen regulieren kannst. Und also das finde ich irgendwie interessant. Mit der Teetasse am Start stehen. Also, ah, ich nehme noch einen Schluck.
Ja, also ich glaube, das ist eher eine Sache, die man vielleicht zu Hause noch organisieren kann, wo man eben auch einen
Ja.
Wasserkocher hat. Oder gut, man kann sich theoretisch auch in einen Thermobecher tun oder sowas. Aber ja, eine Cola ist meistens schneller zu organisieren als ein Fencheltee, wenn es dann akut ist in
Ja,
dem
muss man,
Moment.
ja, musst du halt schon selber vorbereiten. Aber kannst ja auch, du machst eine große Thermoskanne. Manchmal ist ja vielleicht das Wetter am Start auch nicht so gut, dass sich deine Begleitung sehr drüber freut, wenn da noch warmer Tee da ist. Dann kannst du ja eine Tasse haben und kannst eine Tasse abgeben. Nein, ich fand es jetzt nicht so abwegig. So, ich fand, das macht völlig Sinn. Was auch noch so ein Punkt ist, haben wir auch schon angesprochen, eben auf Mineralstoff- oder Magnesiumtabletten verzichten, wenn die eben diese Problematik triggern. Also da muss man natürlich auch immer selber so ein bisschen Eigenstudie betreiben und sich vielleicht aufschreiben, heute nehme ich so eine Tablette und dann im Verlauf, jetzt hatte ich wieder Magenprobleme oder hatte Verdauungsprobleme und dann weiß man auch, dass man die nicht nehmen kann. Also das muss jeder selber rausfinden, aber das wäre auf jeden Fall auch eine Option, eben solche Tabletten dann wegzulassen.
Ja, das ist ja auch eine bekannte Nebenwirkung von manchen Magnesiumtabletten. Es kommt auf die Zusammensetzung an. Oder ja, da gibt es eben sehr viele verschiedene Magnesiumversionen, die mehr oder weniger durchhauen, sozusagen,
Ja, genau.
durchschlagende Wirkung haben.
Genau.
So, das mit der Kohlensäure hatten wir schon angesprochen. Je nachdem, ob du da ein Problem hast oder nicht, musst du dich eben entsprechend verhalten. Stress kann man nicht ganz so leicht vermeiden, aber man kann Zum Beispiel durch auch mentale Techniken daran arbeiten, dass einen das vor dem Wettkampf nicht ganz so fertig macht. Also man kann zum Beispiel Atemübungen machen, sich entsprechende Mantras zurechtlegen oder gute Musik hören, die einen entweder runterbringt oder pusht. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, aber alle diese Dinge helfen eben, dass die Nerven nicht ganz so blank liegen und dementsprechend auch Cortisol und Adrenalin einen nicht komplett lahmlegen können.
Ja, genau. Wenn man jetzt diese Problematik hat, wie auch immer, man muss sich übergeben beim Laufen oder man bekommt Durchfall und man kann das durch diese ganzen Tipps nicht so gut in den Griff bekommen, dann muss man vielleicht auch zu dem Mittel greifen oder dann darf man auch zu dem Mittel greifen, dass man zum Beispiel sein Trainingspensum verändert, dass man vielleicht kürzere Distanzen macht, also nicht mehr ganz so lange läuft, weil wer das jetzt auch öfter hat, der weiß, dass es meistens so um denselben Zeitraum rumkommt. Also wenn ich das immer bei 20 Kilometern kriege, könnte ich jetzt sagen, okay, ich laufe jetzt nur noch so 15 oder 16, dann kann ich wenigstens die Distanz in Ruhe durchlaufen und kriege keine Probleme. Hab dann vielleicht nicht so viel Training, aber kann es dann wenigstens, sagen wir mal, entspannt machen. Oder dass man halt die Intensität runternimmt, dass man sagt, okay, ich mache jetzt nicht mehr so harte Intervalle, weil, wie gesagt, wenn diese Problematik sich verfestigt und man dann irgendwann dann nach 3, 4, 5 Kilometern diese Probleme kriegt, dann wird es nicht besser. Und dann lieber gleich den Schritt zurück machen, dem Körper da vielleicht auch ein bisschen den Stress nehmen, was eben auch so ein Trigger sein kann. Und dann vielleicht, wenn man es nicht in den Griff bekommt, auch hier mal in Richtung Intoleranzen denkt. Also Intoleranzen kann es auch ganz stark bei den ganzen Gels oder bei, ja, es sind jetzt keine Nahrungsergänzungsmittel, es ist halt quasi Wettkampfverpflegung oder Trainingsverpflegung. Da sind halt einige Stoffe drin, die man vielleicht nicht verträgt oder wo es Probleme geben kann. Aber es kann auch an der Basisernährung liegen und dann ist vielleicht wichtig, sich erstmal daran zu setzen und schauen, habe ich irgendwo eine Intoleranz?
Ja, genau. Also die ganz bekannten sind ja Gluten und Laktose und ja, es gibt aber eben auch die Problematiken mit Fruktose. Muss
Ja.
man eben dann im Einzelfall vielleicht wirklich mal durchtesten, indem man das komplett isoliert und also nur noch bestimmte nur noch Reis und Hühnchen isst, meinetwegen 3 Tage lang, und dann kann man nach und nach die Lebensmittel einführen, von denen man glaubt, dass sie vielleicht Probleme machen. Und dann findet man das, glaube ich, relativ schnell heraus.
Ja.
Ansonsten gibt es natürlich auch entsprechende Experten, die man dazu zu Rate ziehen kann.
Ja.
Also Gastroenterologen oder vielleicht auch Ernährungsberater. Aber selbstverständlich muss man da ein bisschen mehr Aufwand betreiben.
Ja, das ist dann vielleicht aber auch besser, weil man unter Umständen ja im Alltag auch kleine Probleme hat. Dann ist immer gut zu wissen, wenn woran es liegt oder was da die Ursache ist. Also das ist dann schon zu empfehlen. Als letzter Punkt steht hier noch was zum Thema Trinken, ne?
Ja, korrekt. Also das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon mehrfach betont, dass eine Dehydrierung auch dazu führen kann, nicht nur, dass man Krämpfe bekommt, sondern eben auch Durchfall. Und dass es einfach generell immer wichtig ist, um überhaupt die Nährstoffe aufzunehmen. Und dementsprechend, auch wenn du dich damit schwer tust, mach dir vielleicht einfach, stell dir so einen Wecker in deiner Uhr. Da gibt es ja auch Timer, die einen alle 10 Minuten dran erinnern. Jetzt bitte einen Schluck aus der Flasche. Und da muss man sich einfach dran halten und muss da strikt sein und darf nicht mit sich selbst irgendwie diskutieren und das immer wieder nach hinten verschieben. Also es ist einfach unglaublich wichtig und ganz besonders, wenn die Umgebungstemperatur hoch ist oder man halt auch schon viel Flüssigkeit verloren hat, zum Beispiel, weil man vorher schon 180 Kilometer Rad gefahren ist und geschwommen ist, dann ist es eben umso wichtiger. Man kann sich an sehr viele Dinge gewöhnen, man kann sich auch daran gewöhnen, mehr zu trinken. Man muss es halt priorisieren.
Ja, genau. Und manches ist dann tatsächlich auch nur Übung, wobei man hier auch sagen muss, jeder hat da so sein eigenes Level. Wir beide sind das beste Beispiel. Ich brauche nur halb so viel Flüssigkeit wie Lotta, weil wenn ich so viel trinken würde, dann müsste ich so viel Zwischenstopps machen, dass das keinen Sinn machen würde. So, also da nicht nicht super viel trinken, weil es heißt, man muss trinken. Man merkt das ja selber, wie das im Körper ist. Wobei man hier auch ganz kurz, das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Folge, hat Lotta vorhin auch einmal ganz kurz angesprochen, dass wenn eben der Körper zu wenig Salz oder Mineralstoffe hat, dann sorgt es eben auch dafür, dass das Wasser eher durchläuft. Also da gibt es auch einen Zusammenhang und da muss man dann vielleicht auch nochmal gucken, weil man ständig Flüssigkeit verliert, obwohl man die eigentlich für den Sport braucht dann. Aber das ist ein Thema für sich. Wir halten fest, trinken ist gut, gerade wenn wir Gels nehmen, weil energiedichte Nahrungsmittel nicht gut sind für unseren Magen beim Laufen. Wir halten fest, dass Stress nicht gut ist. Das hat sicher der ein oder andere im Alltag auch schon mal gemerkt, wenn man vor dem Abi oder vor der Fahrprüfung irgendwie Magenprobleme bekommt oder vielleicht doch mal denkt, ich gehe lieber nochmal aufs Klo, bevor ich mich da reinsetze. Also das ist auch nichts, was nur auf den Sport begrenzt ist. Aber ja, beim Laufen kommt halt dazu, dass wir uns auch noch so bewegen und dass wir in Aktion sind und der Körper eben das Blut aus dem Magen-Darm-Trakt zieht. Deswegen sollten wir den möglichst schonend behandeln, bevor wir laufen, wenn wir laufen und ja, vielleicht auch noch ein bisschen hinterher, damit das sich wieder beruhigen kann.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Tipps gegeben. Da sollte für jeden was dabei sein. Wie gesagt, wenn deine Beschwerden über das hinausgehen, was wir jetzt angesprochen haben, dann lohnt es sich, entweder im Selbststudium, sage ich mal, das nochmal vertiefend zu behandeln oder aber wirklich einen Ernährungsberater aufzusuchen und sich da externe Hilfe zu holen.
Ja, genau. Ja, ich glaube auch, dass das ganz gut ist. Jetzt haben wir das Thema mal angesprochen. Wir hoffen, dass für alle, die da eine Problematik haben, ja, eine Lösung dabei ist. Falls da jetzt doch nochmal jemand ist, der sagt, ich komme damit trotzdem nicht klar, der sollte vielleicht dann doch den Gang zum Arzt mal in Betracht ziehen. Ganz grundsätzlich ist das aber kein Thema, das nur einzelne, ganz wenige betrifft. Das ist wirklich sehr verbreitet, gerade unter Läufern. Und von daher braucht man sich da auch irgendwie nicht schämen. Haben einige von uns mit zu kämpfen und deswegen ist es wichtig, dass wir drüber sprechen. Wie immer, solche Themen besprechen wir im Racing-Team auch nochmal vertiefter. Da kann man ja auf ganz viele einzelne Aspekte auch nochmal eingehen. In unseren Webinaren, die wir da anbieten, ist es auch so, dass ja, Teammitglieder immer dabei sein können und dann eben direkt da auch ihre Fragen, auch ganz persönliche Fragen stellen dürfen. Ich weiß jetzt, wenn es um so ein Thema geht, dann macht das vielleicht nicht jeder gerne vor einer Runde, aber da kann man uns auch immer privat ansprechen. Das heißt, wenn da jemand noch eine 1A Trainingsbetreuung mit Trainingsplänen und Wettkampfvorbereitung und eben so einem Webinar- und Forenservice sucht, der darf einmal in die Podcast-Beschreibung gucken, denn da gibt es den ersten Monat gratis. Schaut es euch an, schaut rein, wir freuen uns über jeden Einzelnen, der Mitglied wird. Das Team wächst und wächst und ja, wir freuen uns über jeden, der sich anschließt.
Korrekt, genau. Demnächst steht ja auch unser Trainingslager an. Im Mai werden wir uns auch mit dem Team gemeinsam treffen.
Ja.
Und also es gibt einiges, worauf man sich da freuen kann und wovon man da profitieren kann. Es lohnt sich auf jeden Fall und bietet dir noch viel mehr Vorteile als dieser Podcast.
Ja.
Aber wenn dieser Podcast schon geholfen hat, dann gerne einfach weitersagen, weiter teilen, weiterhören, weiter abonnieren, nette Kommentare schreiben. Das ist immer hilfreich.
Ja, hilft uns und hilft euch. Also unser Inhalt hilft euch, eure Bewertung hilft uns. Fairer Deal. Mir fällt gerade übrigens ein, dass unsere neuen Einteiler auch schon oben liegen. Die neuen Einteiler, die Racing-Team-Einteiler, die jetzt von Dana Kieler kommen. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Wir wünschen viel Spaß beim Training. Passt auf euch auf. Ihr wisst jetzt, wie ihr laufen könnt, ohne dass ihr einen Zwischenstopp machen müsst. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Bis dann.
Ciao, ciao.